Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich grüße erstmal herzlich, so wie mit Olafs Worten irgendwo vom Niederrhein, grüße ich herzlich und weil mich einige gefragt haben, auch von meiner Frau Sigrid, die wäre heute auch gerne mitgekommen, aber ich bin seit Freitag bis heute auf dem Presbyterwochenende gewesen im Oberbergischen. Das heißt, bin von daher direkt gekommen mit dem Auto und da ist sie jetzt ohne und muss leider zu Hause bleiben. Ja, aber herzlichen Gruß. Ja, schön hier zu sein, freue ich mich darüber. Ich habe gerade überlegt, haben Sie die Stimme Gottes erkannt? Gerade eben. Ja. Stimme Gottes. Diese Stimme sprach zu mir, ich habe das mal jetzt nachgerechnet, vor genau 25 Jahren zum ersten Mal. Ja, das jährt sich tatsächlich in diesen Wochen irgendwie, sprach diese Stimme zu mir zum ersten Mal. Da kam ich nämlich mit Christiane zum ersten Mal hier in die Pfarrersbeck. Und diese Stimme lud mich ein oder uns ein zum Hauskreis und dann in der folgenden Woche direkt, heißt ja das Wort ward Fleisch, also das heißt die Stimme nahm Gestalt an und holte uns damals von Ronsdorf in großem Schneegestöber ab zum ersten Hauskreis in der Pfarrersbeck. Ja, also habe ich gerade dran gedacht, das ist tatsächlich ist so ein kleines Jubiläum in diesen Wochen irgendwie. Ja, diese Stimme. Ja, heute, wurde schon gesagt, wollen wir uns mit einem Offenbarungstext, also aus dem Buch der Offenbarung, beschäftigen. Es ist für viele Menschen ja so ein Buch mit sieben Siegeln. Ja? Sagt man ja so, weil diese sieben Siegel kommen da auch vor. Bei uns in der Gemeinde war es so, dass auch schon länger mal ein Hauskreis fragt immer mal wieder, Mensch, können wir nicht mal da über die Offenbarung sprechen? Da ist so vieles, was uns unverständlich ist. Dann habe ich letztes Mal, saß ich zusammen mit unseren katholischen Freunden in Anrath, mit denen planen wir dann immer auch eine ökumenische Bibelwoche und ich sagte, Mensch, wäre schön, wir machen im nächsten Jahr mal Offenbarung. Und die Gemeindereferentin, oh nee, bloß nicht, Offenbarung ist so schwierig. Und ich dachte, meine, müssen wir doch erst recht ran. Also man merkt, mit der Offenbarung ist manchmal schwierig, ist nicht einfach. Dieses Buch hat viel mehr als andere Bücher sehr schwierige Bilder, schwer zu deuten. Und als Ergebnis davon haben viele Menschen dieses Buch schon ad acta gelegt und sagen, wollen wir uns da mit beschäftigen. Manche argumentieren gegen christliche Endzeitfantasien. Ja, so wird das dann gesagt. Und das ist auch so, dass manche Menschen in der Kirchengeschichte das ja übertrieben haben mit ihren Fahrplänen und Daten und so Kalender für die Endzeit. Aber die Frage ist ja, sollen wir deswegen eher auf den Maya-Kalender hören oder ähnliches? Oder ist es nicht wichtig, dass wir uns diesem Buch stellen? Ja? Auf der anderen Seite erfahren wir viele Dinge, die uns so in diese Richtung treiben, dass wir überlegen, also Dorothee habe ich jetzt nicht beneidet hier um diesen Job, in einer einzigen WZ so viele Katastrophenmeldungen, das ist wirklich so, dass es uns auch packt und wir sagen, wo leben wir da eigentlich? Ich habe bei einer anderen Predigt über die Offenbarung mal gesagt, nicht jede Tagesschau-Sendung ist ein Kommentar zur Offenbarung. Das meint, nicht alles, was wir sehen tagtäglich oder so, können wir direkt in der Bibel und sagen, das ist aber nur die eine Seite. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es viele Menschen, die haben das Buch schon weggetan und das ist auch nicht gut, denn Jesus sagt uns auch, wir sollen die Zeichen der Zeit deuten. Wir müssen also irgendwie einen anderen Weg da finden. Wir hatten noch ein Beispiel, wir hatten im Januar Doron Schneider bei uns aus Israel, manche werden ihn kennen und da hatten wir das auch an die Zeitung gegeben und das Lokalblättchen hat sich dann informiert, so im Internet, wie man das heute so macht und da war als erstes was Kritisches und da haben sie auch gesagt, oh, das ist einer, so ein Fundamentalist, der sagt, wir leben schon in der Endzeit, ja, schwierig. Eigentlich sind wir ja, wenn wir Jesus ernst nehmen, schon 2000 Jahre in der Endzeit leben wir. Und da heißt es, bereit sein. Und Jesus sagt uns, wie gesagt, Zeichen der Zeit sollen wir deuten. Ökologische Kräfte kommen aus dem Gleichgewicht. Die Schöpfung reagiert auf hemmungslose Ausbeutung mit Naturkatastrophen. Ja, Terror gibt es und Orientierungslosigkeit vor allem. Und aus dieser Orientierungslosigkeit oftmals auch Verfolgung von Christen. Ja, weltweit nimmt immer mehr zu. Manche biblischen Wahrheiten kann man auch bei uns in Deutschland nur noch schwer aussprechen. Ja, also wir sollen das wahrnehmen und wir sollen versuchen, uns anzunähern an dieses Buch der Offenbarung und sie zu verstehen. Es ist ein Buch Gottes. Es ist gar nicht so, wie die Überschrift sagt, die Offenbarung des Johannes, sondern es ist eigentlich die Offenbarung Jesu Christi. Ja, denn er ist der, der daraus spricht. Es ist ein Buch, in dem Jesus uns aus Liebe auf das Kommende vorbereiten will. Er gibt einen Auftrag, wir sehen das hier schon, ich werde gleich vorlesen. In Vers 19 sagt Jesus, schreibe, was ist und was kommen soll danach. Ja, schreibe, was ist und was kommen soll danach. Und verständlich ist es auch, dass das schwierig ist, das alles so zu beschreiben, weil es sich um Dinge handelt, für die es unter uns Menschen noch kaum Entsprechungen gibt, mit denen wir das gleichsetzen können. Es war noch nicht da. Wir nähern uns heute diesem Buch mit einem Text aus dem ersten Kapitel. Ich lese von Vers 9 an. Da heißt es, ich bin Johannes, euer Bruder, und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Wie ihr warte auch ich geduldig und standhaft darauf, dass Jesus Christus kommt. Dann werde ich mit euch an seiner neuen Welt teilhaben. Weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. An einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Schreib alles auf, was du siehst, und sende das Buch an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna und Pergamon, nach Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja leuchtend weiß wie Schnee. Seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. In seiner Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Schreibe alles auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was in Zukunft geschehen wird. Die sieben Sterne in meiner Hand und die sieben goldenen Leuchter, die du gesehen hast, haben folgende Bedeutung. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind diese Gemeinden selbst. Ich möchte an diesem Text entlang gehen in vier Punkten. Das erste, Selbstvorstellung und Lagebeschreibung. Johannes gibt Rechenschaft ganz zu Beginn über den Auftrag, den er erhalten hat. Wer ist Johannes? Eventuell, so gehen wir davon aus, ist es der Jünger Jesu, der, von dem man sagt, die Kirchenväter sagen das auch, dass der nach dem Jahr 70 Bischof war in Ephesus. Er ist schon alt zu diesem Zeitpunkt. Er muss schon ziemlich alt gewesen sein, denn wir gehen davon aus, dass dies hier spielt zur Zeit des Diokletian, ja, war der Kaiser, in den 80er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und da war dieser Johannesverband nach Patmos. So, wie gesagt, sagen das einige Kirchenväter. Die liberalen Theologen sagen meist, nee, das war bestimmt ein anderer. Ich weiß es nicht. Das Heil hängt bestimmt nicht daran, nur bei mir ist es immer so, bis zum Beweis des Gegenteils, glaube ich erstmal der Überlieferung. Auf jeden Fall ist dieser Mensch schon alt und er ist verbannt auf diese Insel im Ägäischen Meer. 54 Quadratkilometer, 75 Kilometer vom Festland entfernt. Das war der Verbannungsort für also von den Römern, und da gab es Steinbrüche, da konnte man nicht nur sitzen und aufs Meer schauen, sondern man musste da auch richtig arbeiten, und heute, habe ich mir sagen lassen, wird da auch so eine Höhle gezeigt, in der der Johannes saß und die Offenbarung empfing. Auf diese Insel kamen die Unbequemen hin. Und da sitzt Johannes nun am Tag des Herrn, so heißt es eigentlich hier in dieser, Sie haben gemerkt, ich habe heute moderne Übersetzung, da steht an einem Sonntag, Tag des Herrn heißt das. Damit ist im Grunde genommen unser Sonntag erstmals erwähnt im Neuen Testament, Auferstehungstag, ja, Tag des Herrn. Und man weiß nicht, vielleicht kam Johannes selber aus einem Gottesdienst, wenn es da einen gab. Wenn nicht, dachte er vielleicht an die Gemeinden, die weit weg waren. Am Tag des Herrn sind sie in Gedanken und im Gebet miteinander vereint. Und da, sagt jetzt Vers 10, da wird er vom Geist ergriffen. Ja? Und das ist dazu eine Stimme wie eine Posaune. Posaune ist ja in der Offenbarung das vorherrschende Instrument. Über 70 Mal kommt die Posaune vor, und zwar weniger als Musikinstrument, so wie Posaunenchor, sondern eher so als ein Signalinstrument, also so ungefähr wie bei der Kavallerie im Western, ja, so als Signal. Jetzt machen wir jetzt nicht viel Musik, sondern das ist ein Signal, ein besonderes. Es kann auch sein, dass es sich um das jüdische Schofarhorn handelt, also irgendwie so ein etwas Besonderes. Alles deutet auf jeden Fall darauf hin, es ist jetzt ein besonderer Moment, ein Moment göttlicher Offenbarung. Das ist das Erste, Selbstvorstellung und Lagebeschreibung. Das Zweite, die Beauftragung. Jetzt heißt es, was du siehst, schreibe in ein Buch. Das ist dieser Auftrag der Stimme. Eine Stimme spricht und gibt einen Auftrag. Da habe ich mich erinnert an eine meiner absoluten Lieblingsserien ist Mission Impossible, also das heißt, Cobra übernehmen Sie. Ja, wer das kennt noch, wer so alt ist wie ich oder älter, weiß, da war auch immer eine Stimme, die gab einen Auftrag. Ja, aber dann war die Stimme nachher war weg, weil die hat sich ja immer selber zerstört. Und vor allen Dingen wurde immer gesagt, ja, wenn Sie irgendwie da in Schwierigkeiten geraten, ja, wir werden so tun, wir kennen Sie nicht. Also das war nochmal anders dort. Jetzt ist es so, diese Stimme spricht, aber da sie sich dann auch zeigt, es ist kein unmöglicher Auftrag. Es ist kein unmöglicher Auftrag, es ist ein Auftrag mit der Hilfe Gottes, so dass man sagen kann, Johannes, übernehmen Sie. Gott legt sich hier fest und sagt, was du siehst, schreibe in ein Buch. Das heißt, was du siehst, also Bilder, ja, sagt nicht, ich diktiere dir jetzt was, ja. So ist es im Koran. Ja. Der Koran geht ja davon aus, da ist also Wort für Wort oder Buchstabe für Buchstabe alles ganz genau von Gott vorgegeben. Hier sagt die Stimme, was du siehst, schreibe in ein Buch. Das heißt, Digitalkamera wäre besser gewesen eigentlich als Federkiel, aber war ja nicht, sondern Gott, Jesus, malt dem sogenannten Seher, denn er wird ja als Seher oft bezeichnet, ja, von diesen Bildern her, er malt ihm Bilder vor Augen und sagt dann mit dem Befehl, schreib das auf. Ja, Bilder, also nicht so Bilder. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, nur das macht für uns auch heute die Schwierigkeit aus, weil wir gerade als Menschen eines hochtechnisierten Zeitalters, wir werden zwar mit Bildern immer zugeschüttet, aber wir müssen es eigentlich neu lernen, die Sprache der Bilder. Ja, das fällt uns oft schwer und das macht es uns auch wiederum mit der Offenbarung schwer, denn da sind viele Bilder drin, die selbst den Menschen damals, nicht alle, glaube ich, so klar waren und uns mit dem zeitlichen Abstand erst recht. Und wie gesagt, wir haben es oft verlernt. Ich merke das bei den Konfirmanden, da zeige ich oftmals Karikaturen, ja, irgendwas und sage, was seht ihr denn da? Und die beschreiben dann erstmal, was sie sehen oder so, aber dass da irgendwie einen Sinn, ein tieferer Sinn in einer Karikatur steckt, dass der uns etwas sagen will damit, etwas ausdrücken will, was nicht direkt in der Beschreibung schon liegt, das ist ganz schwierig. Also eine neue Sprache der Bilder müssen wir lernen. Und es sind, das habe ich vorhin schon gesagt, Bilder, zu denen uns oftmals die Analogie fehlt. Das heißt, es gab die Dinge noch nicht, wir können nicht sagen, das ist jetzt so wie. Ja? Das ist etwas Schwieriges. Aber ich glaube, das ist auch gerade das Gute, dass das nicht so gleich ist, dass wir sagen können, diese Bilder, aha, das ist wie, sondern ich denke, manchmal ist das ganz gut in der Gemeinde und das ist ja an Gemeinden gerichtet, wenn wir das biblische Buch aufschlagen und da steht mal was anderes drin, als wir sonst immer hören. Wenn wir die Bibel aufschlagen und da steht mal was anderes drin, als das übliche Theologengezänk oder politische Stellungnahmen von Kirchenoberen oder über Missbrauchsskandale oder Finanzskandale bei Kirchen. Ja, es tut uns mal gut, wenn wir die Bibel aufschlagen und es kommt uns das ganz andere, das fremde Wort aus der Offenbarung entgegen. Auch wenn es eben manchmal schwierig ist und wir mehrfach hinschauen müssen. Dann werden die Adressaten genannt, 7 Gemeinden. Ja? Die sind ja auch alle namentlich erwähnt. Ja? Das sind die, an die später dann auch die 7 Sendschreiben gehen. Ja, wir kennen die, die Namen sind genannt, aber die 7, so wissen wir ja auch, ist eine biblische Vollzahl. Das heißt, alle sind hier gemeint, auch die Pharisbeck, ja, sind als Adressaten mit gemeint. Das ist die Beauftragung. Jetzt der Auftraggeber, drittens. Der Auftraggeber wird nun ab Vers 12 vorgestellt, ja, er drehte sich um, weil er ja sehen will, wer da zu ihm spricht. Der Name Jesus fällt nicht und doch ist klar, dass er es ist, der dem Johannes erscheint und ihn beauftragt. Aber wie ist der nun dargestellt? Auch wieder mit Bildern. 7 goldene Leuchter, dazwischen einer wie ein Mensch. Luther hat an der Stelle übersetzt, der Menschensohn. Ja? Die 7 Leuchter, das erfahren wir später in Vers 20, sind diese schon erwähnten 7 Gemeinden, die 7 Leuchter. Und nun heißt es, zwischen ihnen stand einer. Ja? Zwischen ihnen, das heißt, diese Gemeinden stehen nicht alleine da. Das ist tröstlich. Mitten unter ihnen steht er, zwischen ihnen. Und weiter wird dann ausführlich dieser Auftraggeber beschrieben in Bildern und in Vergleichen. Ich kann gar nicht alle hier nennen. Vers 15, ja, da heißt es ja, die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen. Das heißt, das sind Füße, wo der hintritt, da bleiben Brandmale zurück. Und die Stimme, von der wir dann hören, dröhnte wie ein tosender Wasserfall. das ist eine Stimme, die lässt sich jetzt auch nicht mehr übertönen, geschweige denn totschweigen oder totschlagen, wie beim ersten Mal, als Jesus kam. Und aus dem Mund, ja, das geht noch weiter, dass aus dem Mund ein scharfes Schwert, ein scharfes, doppelschneidiges Schwert, da braucht man einen Waffenschein für, ja, dass sein Wort wird Wahrheit und Lüge trennen mit diesem scharfen Schwert. Und das ist, glaube ich, heute nötiger denn je. Wir merken an diesen Beschreibungen, das ist was ganz anderes als zu der Zeit, als Jesus zum ersten Mal kam, in Erniedrigung und schwach und ohne Waffen. Diese Zeit ist vorbei. Jetzt kommt er als König. Jetzt kommt er als Herrscher. Die Bibel spricht von dem Pantokrator, ja, der alles beherrscht. Keiner wird ihm mehr ausweichen können, wenn er wiederkommt. Und weiter heißt es, in der Hand hält er 7 Sterne. Und später wieder in Vers 20, da ist ja diese ganze Auflösung, steht dann da, diese 7 Sterne sind die Engel der Gemeinden, die Engel der 7 Gemeinden. Vielleicht kennen Sie das auch, so fangen ja immer die Sendschreiben an. Ja, wenn Sie die kennen, dem Engel der Gemeinde schreibe. Und nun hat man sich immer schon gewundert oder beziehungsweise überlegt, was sind denn die Engel der Gemeinden, wenn an diese geschrieben wird. Wir haben in unserer Gemeinde vor 2 Jahren besprochen, dieses Buch, vielleicht kennen Sie das, Vitale Gemeinde von Robert Warren, auch zum Gemeindeaufbau. Und in diesem Buch wird der Engel der Gemeinde gedeutet, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber es könnte ja sein, als ein jeweiliger Charakter einer bestimmten Gemeinde. Also eine Gemeinde hat einen bestimmten Charakter, Manfred hat gesagt, jetzt haben wir mal einen Leitsatz oder irgend sowas, einen geistlichen Charakter. Und das könnte so etwas sein, der Geist dieser jeweiligen Gemeinde. Und daraufhin, wo wir das gemacht haben, hat eine Frau aus unserer Gemeinde, die eigentlich noch gar nicht so lange zur Gemeinde gehört, aber mittlerweile sehr engagiert ist, hat in unserem Gemeindebrief ein Sendschreiben an unsere Gemeinde formuliert, ja, hatte von uns dann einen Auftrag, und ich lese Ihnen das einfach mal vor, ja, an den Engel der Gemeinde Anrath Forst schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Ich kenne alle Taten, die du in meinem Namen getan hast. Deine Offenheit für alle zeichnet dich aus. Du kennst die Gaben deiner Schäfchen und versuchst, sie für dich arbeiten zu lassen. Mit Geduld wartest du auf alle, die dir dienen wollen. Doch bedenke, es gibt noch so viel zu tun. Familien und Kinder solltest du mehr für dich gewinnen. Erst wenn du sie alle beisammen hast, kann deine Gemeinde erfüllt wirken und in Gottes Namen effizient leben. So höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Seid zuversichtlich und betet um alle Gemeindeglieder, dass sie erkennen, wie groß Gottes Herrlichkeit ist. Sendschreiben an unsere Gemeinde Anrath Forst. Sie merken, das ist eine junge Mutter, die sagt, Familienarbeit ist uns auch wichtig. Vielleicht ist das mal auch für die Pfarrersbeck, vielleicht schreibt mal einer ein Sendschreiben, guckt sich mal die 7 da an. Jesus hält diese 7 Gemeinden in seiner Hand, die 7 Sterne. Mit den 7 Sternen hat es noch was auf sich. Der Kaiser damals hatte auf seinen Münzen auch 7 Sterne. Und er selbst als Sonne überstrahlte die alle. Ja, auf seinen Münzen 7 Sterne und er als Sonne. Sie merken, wie provokativ das ist, was Johannes hier schreibt. Da geht es um etwas ganz anderes. Und schließlich heißt es dann noch, ich habe die Macht über den Tod und das Totenreich. Ich habe extra da reingeschrieben, Luther übersetzt an dieser Stelle, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er hat Jesus hat die Schlüsselgewalt. Seit Ostern. Ja? Wir wissen ja auch aus anderen Stellen, er hat auch dem Petrus Schlüssel anvertraut. Ja? Die Schlüsselgewalt hat ja auch der Petrus. Aber wenn wir da genauer hinschauen, Petrus hat die Schlüssel zum Himmel bekommen. Offensichtlich behielt er andere Schlüssel auch noch an seinem eigenen Schlüsselbund. Ja? Und er schließt uns auf. Die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er, Jesus selber, schließt uns auf. Er lässt uns raus. Er befreit uns. Ja? Sie merken das. Es sind sehr viele Bilder schon in diesem kurzen Text. Und eigentlich überfordert uns schon der Text. Und so ist es dann schließlich auch beim Johannes. Vierter Punkt, die Wirkung der Erscheinung. Johannes kann diesen Anblick kaum ertragen, geschweige denn ihn so beschreiben, dass wir ihn fassen könnten. Ja, das ist ja nochmal die andere Schwierigkeit. Aber er kann das kaum ertragen, er ist überwältigt, er fällt vor Jesus nieder. Ich glaube, uns würde das ganz genauso ergehen. Ja, man kann da nur noch auf die Knie gehen. Und ich glaube, auch nur in dieser Haltung ist der Empfang einer solchen Offenbarung überhaupt möglich. Ja? In keiner anderen Haltung als der Demut und der Gottesfurcht. Ja? Hier auf der einen Seite herrscht und regiert der Heilige Geist und hier ist der kleine Mensch auf seinen Knien. Die Botschaft, der Sender kommt vom Himmel, aus einer anderen Dimension. Der Empfänger ist hier auf der Erde verhaftet. Er kauert am Boden. Die erlebte Botschaft geht weit über den eigenen Horizont, über das eigene Denken hinaus. Es sprengt dieses menschliche Denken. Um sie überhaupt ansatzweise zu fassen, ist also irgendwie ein demütiges, gehorsames Herz nötig. Immerhin lässt ja Gott den Menschen ein Stück in den Himmel schauen. Und da liegt er jetzt da, der Johannes, wie tot, aber da kommt die Hand, die ihn aufrichtet. Wir brauchen das, dass er uns aufrichtet, dass er uns seine Hand gibt und das täglich neu und uns zuspricht, wie hier, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das kann natürlich jeder jetzt sagen, fürchte dich nicht und ist dann billiger Trost, aber hier ist es der sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ja, deswegen ist er auch der das erste und das letzte Wort hat. Nicht der Mensch, nicht der uns oft das Leben schwer macht, ja, der uns mobbt oder ähnliches, oder der in der Welt augenscheinlich immer die Macht hat. Ja, Jesus lacht darüber. Ja, Jesus hat die Macht, er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle, er kann aufschließen, er kann uns rauslassen. Sie merken das, viele Bilder schon allein ganz zum Anfang, zu Beginn der Offenbarung. Das ganze Buch, wissen wir, ist voll davon, es lohnt sich aber, immer wieder hineinzuschauen und zu fragen, was ist damit gemeint. Es lohnt sich deswegen, weil diese Bilder aus einer ganz anderen Dimension zu uns kommen. Und das ist der große Reichtum daran. Wie oft sehen wir irgendwie hin und sehen doch nicht durch. Ja? Es lohnt sich, da wirklich tiefer zu graben. Zum Schluss noch ein Bild, was ich selber mir vor Augen steht in diesem Zusammenhang, steht jetzt selber nicht in der Offenbarung. Ich sehe vor mir einen Weg. Teilweise kann ich diesen Weg überschauen, etwas. Aber teilweise verschwindet der Weg auch in Tälern oder hinter Wegbiegungen. Und am Ende dieses Weges sehe ich schon eine hohe, unüberwindliche Mauer. Diese Mauer ist der Tod. Er steht am Ende jedes Lebensweges. Und nun kann man angesichts dieses Bildes verschieden leben. Mancher sieht nur auf seinen eigenen Weg hier dicht vor einem, möchte das andere gar nicht sehen, will die letzte Grenze nicht wahrhaben. Ein anderer sieht durchaus diese hohe Mauer, nimmt den Tod da hinten schon wahr und kann aber gerade deswegen frohen Mutes seinen Weg gehen, weil er weiß, und das ist das Wichtige, diese Mauer ist nicht zu. Es gibt eine Tür. Es gibt eine offene Tür und da steht der auferstandene Jesus und sagt, ich war tot, aber jetzt bin ich lebendig und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und es ist so in meinem Leben, ich sehe jetzt auch noch nicht weiter als bis zu dieser Tür. Ich kann noch nicht hineinsehen. Ich kann noch nicht hindurchblicken, was da eigentlich ist. Aber ich kann getröstet sein, dass die Mauer des Todes noch nicht das Ende ist. Ich weiß nämlich noch nicht genau, was mich dahinter erwartet. Ich weiß aber, wer mich erwartet. Jesus, er hat den Zugang für uns erschlossen. Sein Schlüssel sperrt auf und nicht ein. Amen.